wenn man nach Autoverkehr schaut, wir wissen so viel über Autofahrer. Wie warm soll das sein in dem Auto? Wo sollten die unterschiedliche Knöpfe sein? Wie hart sollten die sein und so weiter? Wir bauen Fahrräder und machen das, wie wir das fühlen. Wie sieht das gut aus? Aber bis wir wirklich verstehen, was wollen Radfahren, dann ist es ganz schwierig, ein System aufzubauen oder die Technik optimal aufzubauen, dass das wirklich eine Wirkung hat.
Wenn du einen Rückspiegel hast, macht das Fahrradfahren für jede Altersgruppe direkt deutlich leichter.
Das hilft auch beim Radverkehr, wenn man eine Person auf ein Fahrrad setzen kann.
Mein Name ist Hans Dorsch.
Und meiner Thomas.
Wir machen zusammen den Fahrrad-Podcast Fahrradio. Und heute haben wir uns gedacht, wir machen das Ganze mal live und später dann als Aufzeichnung. Dazu haben wir uns ein Thema ausgesucht, das heißt, steht sogar hier, wann wird das Fahrrad zur ersten Wahl und was müssen Fahrrad, Infrastruktur und Politik dafür leisten? Da haben wir uns zwei Gäste zu ausgesucht. Der erste Gast bzw. die erste Gästin ist Heather Katz. Sie ist Professorin für Radverkehr an der Bergischen Universität Wuppertal und beschäftigt sich mit der Frage, wie Menschen Verkehrsmittel wählen und welche Rolle das Fahrrad auch dabei spielt. Der zweite Gast ist Frank Regge. Er ist Technical Support bei Busch und Müller. Das ist ein Unternehmen, die stellen zum Beispiel Beleuchtung, Spiegel und seit relativ neuer Zeit auch Blinker für Fahrräder her.
Ja, da wird er uns sicher später mehr erzählen darüber.
Ich habe vor 10 Jahren mit Michael Coville Anderson gesprochen. Das ist ein relativ bekannter Verkehrsplaner. Er hat einen Blog Kopenhagenize und kümmert sich um darum, auch das Fahrrad als Verkehrsmittel voranzubringen. Und wir haben über das E-Bike gesprochen und er hat gesagt, ihm hat noch niemand erläutern können, dass Autofahrer aus dem Auto rausspringen, wie kleine Elfen jubeln und dann fröhlich aufs Fahrrad steigen. Ich bin mir nicht ganz sicher, stimmt das wirklich? Heather, also mal abgesehen von den Feen, aber steigt niemand um?
Doch, über eine längere Zeit schon. Man sieht das in vielen Städten, wo die Situation sich einfach ändert. Ich bin in Deutschland in 2009 angekommen, in München. Und damals gab es Radfahrer, man hat die gesehen und nicht richtig wenig. Aber in den 12 Jahren, die ich da war, das ist wirklich viel, viel mehr geworden. Das Autofahren ist Stück für Stück weniger angenehm geworden und die Radwege sind immer besser. Man hat das einfach viel öfter genutzt. Und man kann das wahrscheinlich von heute auf morgen nicht erwarten, dass alle sagen, eigentlich habe ich keine Lust auf mein Auto, ich fahre nur mit Fahrrad von jetzt an. Aber über eine längere Zeit dann schon.
Heather, du hast eine Studie gemacht, in der du gezeigt hast, dass E-Bikes öfter, also das Auto ersetzen als normale Fahrräder. Kannst du kurz was zu der Studie erzählen?
Ja, sehr gerne. Wir haben in Deutschland eine super Datenlage. Mobilität in Deutschland heißt das. Und da werden von überall Wege gezeichnet. So, wo ist man hingegangen, mit welchen Verkehrsmitteln, wie alt ist man, was für eine Person, so viele Fragen. Und das gibt uns in Deutschland einen ziemlich guten Einblick, wie Verkehrsmittel genutzt wird. Und wir haben da E-Bikes und normale Fahrräder untersucht. Wann wird ein E-Bike genutzt und ist diese Nutzung anders als von einem normalen oder ein Fahrrad ohne Motor? Und da haben wir viele Sachen herausgefunden, aber mit unserem Modell konnten wir schauen, wenn die E-Bike oder E-Bikes nicht mehr zur Verfügung stehen würden, wie wurde die Reise denn durchgeführt? Und viele von den Reisen mit den E-Bikes, das kommt ein bisschen darauf an, welches Modell, aber zwischen 60% und 80% wären mit einem Auto gefahren. Und der Grund dafür ist, dass die Entfernung, die man schaffen kann, ist irgendwo in der Mitte zwischen ein normales Fahrrad und ein Auto. Und deswegen sind viele Reisen einfach mit dem Auto gemacht gewesen ohne das E-Bike. Und das hat uns sehr überrascht und wir waren sehr glücklich, weil die ganzen Daten vorher, die kamen meistens aus den Niederlanden. Und in den Niederlanden sieht das anders aus. Da ersetzen E-Bikes ganz klar normale Fahrräder. Aber das scheint anders in Deutschland zu sein. Aber jetzt haben wir neue Daten aus 2023 und da sind wir sehr gespannt, wie diese neue Welle aussieht, weil die Daten oder die Studie war von 2017.
Frank, eine Frage an dich. Welche technischen Entwicklungen haben in den letzten Jahren den größten Unterschied für Alltagstauglichkeit und Sicherheit gemacht?
Also das Elektrorad, was vor einigen Jahren mächtig an Fahrt gewann im Markt, das hat zu vielen interessanten neuen technischen Dingen geführt. Also neue Dinge, die man vorher so nicht kannte am Fahrrad. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, das elektrische Fahrrad ist in der Regel, zumindest in Deutschland, ein juristisches Fahrrad. Und das juristische Fahrrad war lange Zeit stiefmütterlich technisch ausgestattet. Ne? Da hat sich in den letzten Jahren massiv viel getan. Und ganz, ganz viel an Innovation und technischer Neuerung beim Fahrrad kam übers E-Bike, kam übers Pedelec. Man spricht da so ein bisschen oder sprach so ein bisschen böse darüber. Ja, durch die Motorräder der Fahrräder hat sich einiges runtergebrochen an Technik. Wir haben heute ABS am Fahrrad. Ja, wir haben Fernlicht am Fahrrad, wir haben Bremslicht am Fahrrad, aber auch im normalen, also am E-Bike, aber auch am normalen Fahrrad. Das sind alles Dinge, die man früher sich hätte gar nicht vorstellen können. Und da hat das elektrische Rad einiges Gutes gebracht, auch fürs normale Muskelrad. Also nicht nur, ne, also ich bin hier kein Verfechter von der Elektrifizierung der Räder, sondern ich finde, beide sind wichtig. Das Muskelrad ist an vielen Stellen das günstigere und deutlich zuverlässigere Fahrzeug, auch das nachhaltigere Fahrzeug, selbstverständlich. Das E-Bike ist für mich nicht per se nachhaltig. Da gibt es durchaus kritische Punkte. Aber vieles kam aus diesem Bereich und hat sich runtergebrochen und macht dadurch auch das Fahrradfahren deutlich sicherer im Allgemeinen.
Und du kommst ja aus Stuttgart, ne? Da gibt es noch einen Punkt, ne?
Ja, genau. Nämlich die Topografie hält ja. Ich lebe in Stuttgart und da war schon früher irgendwie ein Thema, puh, die Berge, da habe ich eigentlich keinen Bock zu fahren. Aber da hat ja das Pedelec schon einiges gebracht. Heather, wie stark verändert der Motor die Nutzung in hügeligen Städten? Kannst du da was sagen?
Ja, sehr gerne. Ich habe auch in Stuttgart gelebt. Also ich habe da ein Austauschprogramm gemacht und auch die Steigung gemerkt. Aber das ist fast nichts im Vergleich mit Wuppertal, wo ich jetzt wohne, wo man richtig sagen kann, wo Bergen sind. Und das sagt die Daten auch, da kauft man viel weniger ein normales Fahrrad. Aber der Besitz von einem E-Bike oder einem Pedelec hängt nicht zusammen mit der Steigung. So, das ist genauso wahrscheinlich, dass du in Stuttgart oder ich in Wuppertal ein E-Bike besitze, als eine Person, die in Münster wohnt. Also das hat keine Wirkung. Und das ist eine super Chance für Städte, die sehr hügelig sind. Und wir sehen die ersten Beispiele von Städten, die wirklich was machen für E-Biker. So, unser Problem in Wuppertal zum Beispiel ist, dass wir keine Infrastruktur für den Radverkehr haben. Das war vorher nicht so richtig möglich, mit einem Fahrrad zu fahren. Und deswegen haben die nicht so viel für den Radverkehr gemacht. Ähnlich in Stuttgart, ein bisschen weniger vielleicht. Und jetzt mit E-Bikes ist es auf einmal möglich, dass Menschen mehr mit dem Fahrrad unterwegs sind. Und dann ist man ein bisschen hinterher mit Radwege, Parkmöglichkeiten, die ganze Infrastruktur, die man braucht für den Radverkehr. Aber wenn man zum Beispiel nach Zürich schaut, die haben richtig viel gemacht und das ist eine Stadt, die auch steil ist, aber viel Radverkehr ist unterwegs. San Francisco ist auch ein Beispiel. USA ist immer ein bisschen schwierig, aber man sieht nach und nach, dass Städte, die hügelig sind, jetzt mit E-Bikes auch eine Chance als Radverkehrsstadt haben.
Darf ich da eine Frage stellen, die mich selber dann interessiert, wenn wir gerade über Metropolen sprechen, aber über Städte? Wie macht Paris das? Wie hat Paris das geschafft, unter die Top 5 in der Welt zu kommen? Eine Stadt, die wer Paris kennt, der weiß, dass es auch eine sehr chaotische Stadt sein kann, auch vom Verkehr her. Aber wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass Paris mächtig aufgeholt hat, was den Radverkehr angeht, was den Split, also den Anteil an Radverkehr im Straßenverkehr angeht. Und das finde ich bemerkenswert. Und da habe ich jetzt natürlich keine wissenschaftlichen Hintergründe, weil das nicht meine Agenda ist, aber das würde mich interessieren. Wie hat Paris das geschafft?
Ja, Paris, wir fahren übernächste Woche dahin, um das anzuschauen, weil das ist echt, ich würde sagen, das ist politischer Wille gewesen. Da sind viele Menschen in Paris gewesen, die wollten nachhaltiger oder mit ihrer Kraft oder ankommen. Und die haben endlich gesagt, nee, wir brauchen weniger Platz für den Autoverkehr und mehr Platz für den Radverkehr. Punkt. Viele waren nicht damit zufrieden erstmal, aber die haben sich daran gewöhnt. Und jetzt geht das viel besser und viel schneller. Aber man kann das auch für viele anderen Städten sagen. Amsterdam war nicht immer ein Fahrradstadt. Die haben irgendwann in den 70er Jahren eine Kampagne gehabt, Sicherheit für die Kinder. Und dann haben die gesagt, für Kinder brauchen wir Plätze, wo keine Autos erlaubt sind. Und mit dieser Änderung haben die mehr und mehr Radverkehr bekommen seit 50 Jahren. Und Paris hat jetzt diese Änderung jetzt genommen. Und jede Stadt kann sich irgendwann dafür entscheiden. Und dann kann das schnell gehen.
Also politisch gewollt, Paris.
Ja, okay. Würde ich sagen. Oder ist das eine andere Meinung dazu?
Nein, aber durch politischen Willen kann man viel bewegen, stelle ich an der Stelle fest. Und das gilt für Paris als Millionenmetropole genauso wahrscheinlich wie für kleine Dörfer oder kleine Gemeinden oder für Mittelstädte und so weiter. Also das ist, glaube ich, viel politischer Wille.
Ich wollte da später noch drauf kommen, weil da gibt es noch eine andere Studie dazu, die ich kurz besprechen wollte. Aber lass uns gleich mal auf dem Land bleiben. Du lebst ja selbst auf dem Land, ne? Wir haben jetzt einmal hügelige Topografie und dann auf dem Land. Sind es dann also die Entfernungen oder was macht's aus?
Also wenn ihr das Wort Topografie in den Mund nehmt, ich wohne in Drolshagen im Sauerland. Also okay. Ich habe nicht die Steigungsgrade wie in Wuppertal vom Tal auf den Berg hoch. Ich kenne Wuppertal auch sehr gut. Heather hat Kinder, ich habe Kinder, auch wir haben gerade eben draußen drüber gesprochen, auch ich bin mit dem Kinderwagen, also mit dem Chariot, mit dem Anhänger mal im Sauerland mit meinen Zwillingen angetreten, mit dem Muskelbike. Da war ich auch noch ein bisschen jünger und noch ein bisschen fitter, ja, ich gebe es zu. Das kann man machen. Aber tatsächlich, ja, die Elektrifizierung auch da ist eine Hilfe auf dem Land, wo ich lebe. Da auf dem Dorf, in der Gegend, ja. Wenn ich zum Einkaufen fahre und das passt bei mir, dann nehme ich gerne das Lastenrad, das elektrifizierte Lastenrad. Ich habe einfache Strecke 6 Kilometer zum Einkaufen bei mir, um was für den Kühlschrank zu besorgen. Und das mache ich sehr gerne. Wäre mit dem Biobike, mit dem normalen Rad für mich schon wieder deutlich anstrengender. Ich habe 150 Höhenmeter auf der Rückfahrt. Hinzu geht es immer schneller. Komischerweise habe ich noch nicht verstanden, wieso. Aber zurück dauert es immer länger. Aber ihr versteht, was ich meine. Also auch mir auf dem Land mit Topografie, ich habe da auch meine eigenen Geschichten, wie ich das besser und angenehmer hinbekomme. Effizienter auch.
Wie viele Lastenräder sind außer deinem unterwegs?
Gut, das Lastenrad im Sauerland ist ein seltenes Vehikel. Ich gebe zu, du siehst ganz viel elektrifizierte Fahrzeuge. Die Leute kommen mit ihren Trägern vorgefahren mit dem PKW am Listersee, am Biggesee und packen die Räder runter und fahren dann einmal um den See rum und fahren dann wieder nach Hause. Das war jetzt ein bisschen böse von mir. Aber man sieht ganz, ganz viel elektrifiziert in der Zwischenzeit, auch in unserer Region. Wir haben ja auch Tourismus bei uns da am Biggesee, in Olpe und so weiter und Umgebung, da lebe ich ja. Und du siehst, gefühlt findet dort die Fahrradmobilität nur elektrifiziert statt. Und wenn du an Lastenrad denkst, da bist du ein Exot. Ja, ich bin mal vor Jahren ich fahre auch Liegerad. Ich bin mit dem Liegerad und mit dem Hänger unterwegs gewesen, mit unserem ältesten Kind, das ist schon ein paar Tage her. Da hörte ich hinter mir nur so Leute, also ein Liegerad und ein Hänger, ne? Also ganz kurz, ne? Das für die, die es wissen, was das heißt. Da bist du im Sauerland, bist du, was der Bauer nicht kennt. Also hinter mir hörte ich nur Leute, muss ein Holländer sein. Dinge, die du im Sauerland nicht verortest.
Genau, Heather. Jetzt hatten wir das Liegerad noch als Kategorie. Du beschreibst das E-Bike nicht nur als schnelleres Fahrrad, sondern eine eigene Fahrzeugkategorie.
Was stelle ich mir darunter vor?
Ja, ein E-Bike ist nicht gleich ein E-Bike. Es gibt ein Spektrum an Fahrzeugen. Man sieht das hier ganz, ganz gut, was ist möglich an Technik und Formen und Anwendungen, wo man das einsetzen kann. Wir haben zu Hause kein ein Longtail ob das ein Lastenrad ist, weiß ich nicht, weil das fährt wie ein normales Fahrrad. Und das ist ganz gut in bergige Bereiche, weil die Straßen sind auch eng und teilweise muss man schnell mal biegen und dann die nächste Berg hochsteigen und das funktioniert einfach besser. So, man muss einfach schauen, was für ein Fahrzeug passt am besten für die Anwendung, die man hat dafür. Und vielleicht ist das ähnlich mit einem Fahrrad und ein schnelles Fahrrad ist ein ganz okay, der Vergleich ist passend und vielleicht nicht, wenn das ein größeres Ding ist und wenn die Dynamik, wie man das fährt, sehr unterschiedlich ist, wenn das viel mehr Platz braucht zum Fahren, aber auch zum Parken, dann muss man ein bisschen anders denken, wie man die Infrastruktur oder die Parkmöglichkeiten aufbaut.
Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass das E-Bike neue Techniken ermöglicht hat. Bleiben wir mal dabei, wenn Menschen zum Beispiel aufs Auto umsteigen wollen, dann haben sie ja so bestimmte Bedürfnisse. Sicherheit ist ein großes Bedürfnis. Komfort oder Personen, Sachen mitnehmen. Was fehlt da den Fahrrädern heute noch, damit sie so mehr Richtung Auto kommen?
Na, diese Schwelle, etwas zu nutzen, die muss einfacher werden für solche Fahrzeuge, um den Schwung oder den Sprung vom Verbrenner oder vom elektrifizierten Fahrzeug, also ich rede jetzt vom Auto, zu einem Fahrrad zu schaffen. Also das muss niedrigschwelliger werden. Komfort hast du ja heute bei Rädern. Also du findest heute ganz komfortable Räder. Das ist kein Hexenwerk. Sie müssen einfach zu bedienen sein. Sie müssen nicht technisch überfrachtet sein. Das dürfen sie nicht, meiner Meinung nach. Du kannst zwar neue Technik haben, ja, die wir ja auch bringen, aber die muss dann auch funktionieren. Die muss einfach sein. Und wenn das gegeben ist, macht das den Umstieg nochmal deutlich leichter, glaube ich. Aber ich glaube, es fängt erstmal im Kopf auch an, dass jemand darüber nachdenkt. Das ist das eine. Dann musst du in deiner Ortschaft die Möglichkeiten haben, infrastrukturell, du musst Radwege haben, die müssen sicher sein. Stichwort, was du gerade sagst, Sicherheit. Ein ganz wichtiger Punkt ist der sichere Verkehrs- oder Fahrradstreifen oder der Fahrradbereich, der wirklich sicher ist.
Ja, da kommen wir gleich, dazu. Ich wollte dich fragen, ihr verkauft zum Beispiel Rückspiegel und ich habe gesehen, dass gerade so ältere Menschen, die bei dem E-Bike ja Vorreiter waren, die zuerst benutzt haben, die nutzen häufig Spiegel am Fahrrad. Das sieht man sehr selten, aber das ist doch ein Sicherheitsaspekt, oder?
Also wenn du meinst, das ist selten, sehe ich das nicht so. Ich finde, das hat die letzten Jahre enorm sprunghaft zugenommen. Auch das sehen wir bei uns beim reinen Verkauf von Spiegelsystemen. Das ist ganz stark gestiegen die letzten Jahre. Es hat immer noch so ein bisschen leider den Nimbus der älteren Fahrradfahrer. Das halte ich für totalen Blödsinn. Wenn du einen Rückspiegel hast, macht das Fahrradfahren für jede Altersgruppe direkt deutlich leichter. Es kam so ein bisschen daher vielleicht, dass ältere Herrschaften sich nicht mehr so gut drehen können und so weiter. Ja, das merke ich auch. Ich werde nicht jünger. Aber das halte ich grundsätzlich für eine vorgeschobene Geschichte. Schau mal, es gibt Systeme heute elektronischer Art, die zeigen dir an, ob von hinten per Radar ein Fahrzeug kommt. Das habe ich mit dem Rückspiegel auch. Da brauche ich keine Elektronik am Fahrrad für. Deutlich.
Es funktioniert zuverlässig und das Schema ist auch bekannt und man braucht wenig Technik dazu. Ne?
Ja, aber ich finde, wir verkaufen ziemlich gut. Also Spiegel sind sehr gefragt.
Ja, gut.
Vielleicht mal kurz zurück zu der letzten Frage. Das ist eine von unseren größten Zielen am Lehrstuhl, mehr über das Verhalten von Radfahrern zu verstehen. Wenn man nach Autoverkehr schaut, wir wissen so viel über Autofahrer. Wie warm soll das sein in dem Auto? Wo sollten die unterschiedliche Knöpfe sein? Wie hart sollten die sein zu drehen und so weiter? Aber auch im Verkehr, wie können wir die Geschwindigkeit regeln auf Autobahnen, dass wir nie im Stau stehen und Zuflussregelungen und so weiter. Wir haben einfach Wissenschaft seit dem Jahr 1930 30, so wirklich 100 Jahren von Forschung und Studien, die uns viel gesagt haben. Und für den Radverkehr kennen wir einfach viel weniger. Wir bauen Fahrräder und machen das, wie wir das fühlen. Wie sieht das gut aus? Aber es gibt so wenige Studien, die zeigen, sollte hier eine Geschwindigkeit zu sehen sein an dem E-Bike oder lieber hier unten auf dem Frame oder gibt es das besser hier vorne? Es kommt nach und nach, aber bis wir wirklich verstehen, was wollen Radfahrer? Und es gibt nicht die eine Person, was dafür ein Fahrradfahrer repräsentieren kann. Es gibt unterschiedliche Arten von Menschen, die unterschiedliche Sachen erwarten und brauchen. Und bis wir das wirklich wissen, was die brauchen an ihrem Fahrrad und was die brauchen an Infrastruktur, was die brauchen bei ihrer Arbeit, ist es notwendig, eine Dusche zu haben oder reicht das völlig aus, wenn ein Parkplatz in einem Käfig da ist? Bis wir die Wissenschaft haben, dann ist es ganz schwierig, ein System aufzubauen oder die Technik optimal aufzubauen, dass das wirklich eine Wirkung hat.
Genau, Heather, was du ansprichst, was braucht man? Also das Radfahren selbst ist ja nicht nur das Fahren, sondern eben das Drumherum. Wie parke ich mein Rad? Steht es im Regen? Ist es mit einer Kette abgeschlossen oder nicht? Was sind da so die wichtigen Sachen oder ist das in deiner Studie auch berücksichtigt?
Was da gebraucht wird, ist sehr abhängig von der Stadt oder wo man ist. Wir haben in Calgary, als ich noch in Kanada gewohnt habe, eine Studie gemacht und da war die Parkmöglichkeiten richtig wichtig, weil Fahrräder werden gerne geklaut, das Wetter ist sehr schlimm manchmal und das war einfach ein sehr wichtiges Ding, dass man ein Fahrrad richtig sicher abschließen könnte. Wir haben das Gleiche dann in München angeschaut und da fahren viele mit einfach ein Schrottrad oder ein Fahrrad, was nicht so viel Wert hat und hin und her, die brauchen kein E-Bike vielleicht. Und dann ist die Parkmöglichkeit, die man hat, nicht so wichtig. Man kann das einfach irgendwo abstellen und an einen Zaun irgendwie festmachen. Das Gleiche gilt für Duschen. Das kommt wirklich darauf an, wohin ich fahre. Gehe ich über Bergen in die Arbeit und dann muss ich den ganzen Tag arbeiten danach oder gehe ich kurz mal einkaufen? Das ist richtig sehr abhängig, ist ein komplexes Thema, aber wichtig zu überlegen, wenn man mehr Menschen auf den Fahrrad bringen möchte. Was mich manchmal in Wuppertal nervt, wir haben inzwischen sehr gute Parkmöglichkeiten oder bessere Parkmöglichkeiten, weil das im Vergleich mit einem Fahrradweg ziemlich leicht zu implementieren ist. Wir machen einfach ein paar Ständer hier und dann sind die Fahrradfahrer sehr zufrieden und machen nicht unbedingt die Mühe, um ein sehr notwendiges Radweg aufzubauen.
Wo ihr vorhin von Paris gesprochen habt, ich habe auch vor einer Weile eine Studie gefunden, die war nicht von euch, aber da geht es um Verkehrsverhaltensforschung, wie man Nutzende beeinflussen kann. Und da habe ich ein Zitat aus der Studie, das sagt, Menschen fahren nicht Rad, weil sie überzeugt sind, sie werden überzeugt, weil sie fahren. Es gibt die Idee von vielen Planern oder Aktivisten oder in der Politik, dass man die Menschen davon überzeugen soll, dass das Fahrrad zum Beispiel das bessere Verkehrsmittel ist. Aber das finden sie vielleicht, denken, oh, wäre super, aber ich fahre doch lieber mit meinem Auto, weil das habe ich. Und sie bekommen die Einstellung, dass das Fahrrad das bessere ist, wenn sie damit fahren. Sprich, man muss da möglicherweise anders rangehen. Ist das eine Sache, die vielleicht die Städte machen sollen, zum Beispiel mit, sagen wir mal, Einschränkungen, radikalen Einschränkungen für Autos? Ist das ein Mittel zum Beispiel?
Ja, das ist bekannt in viele Stellen oder wo ist mein Deutsch heute? Es ist einfach bekannt, was man selber tut, nimmt man als gut wahr. Wenn man viel Süßigkeiten isst, dann denkt man, na, es ist eigentlich nicht so schlimm, dass ich so viel Süßigkeiten esse. Und wenn man das nicht macht, dann ist das eigentlich besser. Das kennen wir in vielen Bereichen. Und das hilft auch beim Radverkehr, wenn man eine Person auf ein Fahrrad setzen kann. Nicht, weil wir sagen, das musst du jetzt jeden Tag machen, aber aus Spaß oder einen Versuch oder irgendwas anders, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person dann weiterfährt mit dem Fahrrad besser, als wenn man erst mal sagt, ja gut, es ist ganz wichtig, das muss man erst mal überzeugen, dass das wirklich funktionieren wird. Auf jeden Fall könnte man mehr Kampagnen machen, einfach heute fahren wir Rad in unserer Stadt. Und dann wird es vielleicht besser sein, als einige Menschen das erwartet haben. Ist definitiv eine gute Möglichkeit.
Du hattest, glaube ich, auch gemeint, dass man politischen Druck ausübt.
Also ja, so wie in Paris zum Beispiel. Weil wenn ich zum Beispiel, wir müssen ja nicht gleich das Fahrrad nehmen, es ist ja auch Fußverkehr zum Beispiel, wenn ich ein eigenes Auto besitze und ich kann das nicht mehr direkt vor der Tür parken, dann gewöhne ich mich vielleicht auch daran, nehmen wir mal an, ich parke es dann in einem Parkhaus 1 Kilometer oder 500 Meter entfernt, dann gehe ich vielleicht die meisten Wege doch eher zu Fuß. Fällt das auch in das Thema?
Ja, man gewöhnt sich sehr schnell an viele Sachen. Wenn man etwas nicht mehr machen kann mit dem Auto, dann ist das erstmal ganz schlimm und dann ist das irgendwann normal. So sind Menschen.
Hella hat das Beispiel von Süßigkeiten gerade gesagt. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, in Deutschland ist das Auto das goldene Kalb, ja. Und das wird ja auch gerade, wir kriegen das aktuell mit, die Diskussion mit den ganzen Standorten der Automobilzulieferindustrie und den Automobilstandorten, da zählt das Sauerland auch dazu. Das ist ein schwieriges Thema, da geht es auch um Arbeitsplätze und solche. Aber es ist ein heißes, aufgeladenes Thema. Und alles, was wir beim Auto vielleicht mit Verordnung oder mit Gesetzen einem Muss vorschreiben. Führt in Deutschland, glaube ich, auch mal ganz, ganz schnell zu ganz erbitterten und heißen Diskussionen. Und ich bin weniger für Verbote. Ich habe ein grundsätzliches Problem in meinem Leben. Ich appelliere immer an den gesunden Menschenverstand eines jeden. Vielleicht ist das mein Problem. Ja, und ich finde, wenn wir das anders angehen würden, jeder für sich, Fußgänger, Fahrradfahrer, Autofahrer, wie auch immer, und jeder ein bisschen mal von seinem mal weggibt und dem anderen gegenüber freigibt, dann kommt man viel besser miteinander klar. Ist meine Meinung, aber vielleicht bin ich da ein Einzelkämpfer.
Ich wollte euch beiden noch eine Frage zum Abschluss stellen. Die heißt, was müsste sich in den nächsten 10 Jahren am stärksten verändern, damit das Fahrrad wirklich zur ersten Wahl wird? Fang doch gleich mal du an, Frank. Du hast ja jetzt schon
bei meinem Wort von der Niedrigschwelligkeit. Also wenn die Politik uns Nutzern, uns Bevölkerung den Einstieg etwas niedrigschwelliger bereitet, auch vielleicht ein bisschen mehr die gesundheitlichen Aspekte des Fahrradfahrens hervorhebt, vielleicht etwas Kampagnen, Heather sagt Kampagnen. Also das klar wissen wir, dass Fahrradfahren gesund ist. Nur es muss bei manchen vielleicht noch ein bisschen mehr rein, ne? Dass das auch wirklich was Tolles ist und was Gesundes ist, mit dem man sich da bewegen kann. Und wenn das vielleicht mal angestoßen werden würde, wäre das ein Schritt. Dann die Radinfrastruktur ist ganz klar ein wichtiger Punkt. In anderen Ländern funktioniert es besser oder auch Städten, ja, wenn der politische Wille da ist. Das ist das eine. Und was mich angeht, die Technik, da kann ich euch sagen, die Technik haben wir heute und die sollte auch funktionieren, um das Fahrradfahren möglichst einfach und trotzdem auch sicherer zu machen. Also Stichwort auch Blinker, was wir jetzt haben für alle Fahrräder, das macht die Sache auch nochmal deutlich sicherer. Ja, und wir müssen dafür sorgen als Industrie, dass das auch gut funktioniert für jeden Nutzer. So. Und also die Niedrigschwelligkeit, das wäre mein großer Appell für eine Verbesserung.
Das klingt gut. Und bei dir?
Ja, dann wäre mein Wort, was ist das auf Deutsch? Dass ein System an sich funktioniert, dass wir ein Fahrradnetz haben, was wirklich durchgängig ist, dass man wirklich, egal von wo man geht bis wo, dass man die Möglichkeit hat, entweder das Fahrrad mitzunehmen auf der öffentlichen Verkehr oder selber längere Strecken zu fahren mit einem S-Pedelec, dass das System wirklich funktioniert, dass ein Fahrrad, wo das Sinn macht, eine machbare Möglichkeit ist. Und für nicht nur die Menschen, die in Münster und München wohnen, sondern auch die Menschen, die in Wuppertal und Stuttgart wohnen. So wirklich deutschlandweit, dass alle ein Verkehrssystem haben, wo das ermöglicht ist. Ohne zu sagen, dass wir das System Autoverkehr wirklich überall abbauen müssen. Das ist ein System, was über Jahre sehr gut funktioniert an vielen Stellen, aber ein bisschen mehr Balance zum Fahrradverkehr oder zum Fußverkehr und definitiv zum öffentlichen Verkehr wäre natürlich wünschenswert.
Okay, also Niederschwelligkeit und
Durchgängigkeit vielleicht? Ist das ein
Durchgängig, Wort? Durchlässigkeit, Balance zwischen den Verkehrsmitteln. Ja, klingt gut. Vielen Dank.
Ja, gerne, danke schön.